Hallo und herzlich willkommen bei Tatort Land, dem Podcast, der sich mit Menschen und Orten auf dem Land beschäftigt, die geniale Ideen in die Tat umsetzen und damit erstaunliche Kettenreaktionen auslösen. Mein Name ist Emily McCracken und ich freue mich, dass du mich auf meiner Reise übers Land begleitest. In der heutigen Episode geht es ums Eisenbahnfahren, ein Transport- und Fortbewegungsmittel, das sich seit Jahrhunderten bewährt hat. Doch seit vielen Jahren ist ein Rückwärtstrend zu beobachten. Besonders im ländlichen Raum werden vermeintlich nicht genutzte Bahnschienen und die damit zusammenhängende Infrastruktur durch Stilllegungen reduziert. Das zu Zeiten, in denen der Druck der Gesellschaft nach Alternativen im Verkehrssystem immer weiter steigt. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Mobilität der Zukunft und abgelegenen Orten auf dem Land? Wird es bald gar keine Bahnverbindung mehr in der Provinz geben? Gemeinsam mit einer Projektgruppe der Hochschule Neubrandenburg haben wir kleinstädtische und mitunter ländliche Orte bereist, um uns ein eigenes Bild von Strecken und Bahnhöfen zu machen. An dieser Stelle möchte ich auf die Podcasts meiner Mitstudierenden verweisen, die unter anderem die Besonderheiten der wieder aufgebauten Schmalspurbahn in Schwichtenberg beleuchten und den sogenannten Verstehbahnhof, ein Technikprojekt mit Kindern und Jugendlichen im umgebauten Bahnhofsgebäude der Kleinstadt Fürstenberg vorstellen. Doch jetzt wollen wir euch erstmal mit nach Mayenburg und Putlitz ins nordwestliche Brandenburg nehmen. Wir hoffen, bei dem mittelständigen Unternehmen Regio Infra Antworten auf unsere Fragen zu erhalten. Gleichzeitig werfen wir ein Auge auf die geniale Entstehungsgeschichte, die hinter dem heute so erfolgreichen Treiben steckt. In Mayenburg angekommen, schauen wir uns zunächst die Werkstatt an. Funktionierende fahrtüchtige Wagen sind schließlich die Grundlage für den Personenverkehr und Gütertransport. Die meisten haben zwar schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, das sieht man ihnen meiner Meinung nach aber nicht wirklich an. In der großen Halle empfangen uns zwei freundliche Mitarbeiter der Regio Infra.
Können wir mal hingehen, wenn Sie wollen.
Einen der gut gepflegten Waggons dürfen wir also betreten. Natürlich nutze ich die Gelegenheit, um das Führerhäuschen mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Man bekommt ja nicht alle Tage so eine Gelegenheit. Wer fährt hier in der Regel so mit?
Ja, ist natürlich für die Gegend hier genau richtig, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein. Ja. Ich sag mal, da kann man eine Schulklasse mitfahren oder größere Gruppen oder auch mal nur zwei, drei Leute, dann ist es auch nicht ganz so tragisch.
Und wie sieht's mit der Ausstattung aus?
Hat eine Heizung, Klimaanlage da leider nicht.
Insgesamt verfügt dieser Wagen über 59 Sitz- und 40 Stehplätze. In der Regel reichen diese, um die überschaubare Zahl der Passagiere von A nach B zu befördern. In den Sommermonaten kann das allerdings schon mal anders aussehen. Wenn Schulklassen Ausflüge planen, Fahrradgruppen oder Festivals wie die Fusion anstehen, wie wird der Transport der erhöhten Menschenmenge dann gewährleistet?
Dann haben wir den schon mal eingesetzt mit noch jemand, also mit noch ein Fahrzeug gekoppelt, ne? Um die Leute hin und her zu kriegen. Weil zur Not können wir hier auch von zwei auch zusammenkoppeln. Mhm. Wenn jetzt, sagen wir mal, wirklich jetzt sich jemand anmeldet, der sagt, wir kommen jetzt hier mit 7 Schulklassen, wir wollen jetzt dahin, dann koppeln wir zwei zusammen und dann.
Und wie läuft das denn so generell ab? Also man ruft dann bei Ihnen an und was sind das dann für Leute? Also jetzt abgesehen von Schulen?
Also Sie können bei der Leitstelle anrufen. Es gibt ja eine Leitstelle, da ruft man dann an oder so eine Service-Hotline und dann kann man sagen, Mensch, ich möchte jetzt gerne, wie sich mit meiner Fahrertruppe, wir wollen jetzt von hier nach Plau fahren. Kann man das anmelden? Die Leitstelle plant es dann mit dem
EBL? Nee, reichen dann bei uns in der Netzleitung.
Ja gut, das ist bei euch.
Ne, reichen sie einfach einen Fahrplan ein, die wollen dann und dann fahren und dann kommt der Fahrplan zu uns. Dann kümmern wir uns um die Besetzung der Stellwerke, die dann unterwegs sind. Die Strecke ist ja noch offen, aber eben nicht besetzt, weil selten auch fährt. Ne? Ja, man kann so sagen, so ab Mayenburg in Richtung Norden hier fährt in der Woche 2 bis 3 Züge im Schnitt. Ne? Mhm. Also 150
Personenverkehr. Oder meinst du?
Nee, generell Sonderverkehr.
Klingt eigentlich ganz einfach und vor allem echt praktisch. Von den Sonderfahrten alleine kann die Regio Infra aber ja nicht existieren. Gibt es eine feste Einnahmequelle? Und wenn ja, wie sieht diese aus?
Der Personenverkehr ist ja ganz klar geregelt, wird ja vom Land bestellt. Mecklenburg bestellt fast gar nichts und Brandenburg bestellt relativ gut. Mecklenburg ist eigentlich eher am Abbestellen. Wir haben jetzt so eine kleine naja, durch den Klimawandel und so ein bisschen kommen sie jetzt ein bisschen hin, wollen jetzt wieder ein bisschen mehr bestellen. Aber grundsätzlich will Mecklenburg nur noch die Haupttrassen haben.
Okay, das gilt also für Mecklenburg-Vorpommern. Und wie ist es in Brandenburg?
Wir haben auch sehr viel abbestellt, gerade auf unseren Strecken. Wir leben ja nun eigentlich von den Trasseneinnahmen, nicht so wie die große Bahn. Wir kriegen ja pro Kilometer, kriegen wir ja von dem EVU, also sagen wir, der Eisenbahn, die da auf unseren Schienen fährt, ist ja egal, ob das hier unser eigenes ist oder eben die DB oder es gibt ja ganz viele Eisenbahnunternehmen. Die müssen dann uns pro Kilometer was zahlen. Ne? Und davon leben wir.
Die Regio Infra betreibt ca. 400 Kilometer Eisenbahnstrecke, welche wir uns auf dem Eisenbahnstreckennetz noch genauer anschauen.
Geht hoch bis nach Primaburg, also Güstrow ist hier oben. Dann haben wir die Südbahn, die wir betreiben, von Parchim bis nach Wahn. Und derzeit verkehrt nur bestellter SPMV von Malchow nach Wahn. Vielleicht haben wir jetzt auch, weil da wird gut investiert, da ist ein guter Oberbau und alles. Das hat man schon überlegt, ob man nicht doch wieder mit dem Land Sachsen-Anhalt spricht, ob sie nicht doch wieder bestellen wollen, SPMV. Weil das ist nicht weit weg von Magdeburg. Also das sind ein paar Kilometer und Loburg und Möckern. Das sind zwei Städte, die da an der Strecke direkt, wirklich, wo der Bahnhof auch in der Stadt ist, nicht so wie sonst wo noch.
Also wo potenzieller Pendelverkehr auch.
Eigentlich ist, also das sind kleine Städte, sowas wie Mainburg hier, 3000 Einwohner. Aber trotzdem ist es eigentlich huckizucki ran an Biederitz, da kann man umsteigen in Schnellzüge nach Magdeburg, Berlin oder, also. Könnte man, müssen ja nicht so viele Züge sein, aber ein paar. Wenn wir die Strecke nicht sperren wollen, müssen wir die Wartung so gestalten, dass wir jederzeit einen Zug da langfahren können. Die Sicherheit, da kommt auch die Eisenbahn oder Landeseisenbahnaufsicht und kontrolliert alle zwei Jahre, ob wir unsere Fristen einhalten, die Wartung. Also haben da sehr hohen Aufwand und keine Einnahmen.
Zusammenfassend nehmen wir mit, dass die Schienen in MV und Brandenburg unterschiedlich stark bestellt werden. Mecklenburg-Vorpommern so gut wie keine, wohingegen das Land Brandenburg schon deutlich mehr Transporte in Anspruch nimmt. Zukünftig könnte auch Sachsen-Anhalt mit ins Boot genommen werden. Oder sollte ich vielleicht eher sagen, auf den Zug aufspringen? Die Schwierigkeiten der Aufrechterhaltung eines wenig genutzten Streckennetzes liegen in der hohen Kostenintensität der Instandhaltung, da Abschnitte durchgehend gepflegt werden müssen, selbst wenn hier keine Fahrten mehr stattfinden. Außerdem ist es nicht leicht, Personal zu finden, das zum Beispiel bereit ist, nur an den Wochenenden zu fahren, so wie es kürzlich von der Politik vorgeschlagen wurde. Mit diesem Wissen im Gepäck machen wir uns auf den Weg nach Putlitz, zum Sitz des Unternehmens. Wir betreten das ehemalige Brennereigebäude und werden freundlich in Empfang genommen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens, der im Controlling-Bereich tätig ist, gibt uns Einblicke in die Konzernstruktur und das aktuelle Geschehen.
Wir betreiben die Hanseatische Eisenbahn. Ist ja ein hochdefizitäres Geschäft, Personennahverkehr. Genau, also das ist der Punkt. Wir brauchen politische Entscheidungsträger, die sagen, wir wollen Eisenbahn fahren. Und das ist sicherlich in Brandenburg leichter wie in Mecklenburg zurzeit. In Brandenburg ist durch den Verkehrsverbund VBB relativ gut ausgebaut. Der Wille ist relativ hoch.
Eine Idee, die mir in den Sinn kommt, während wir über die Kostensituation des öffentlichen Personennahverkehrs sprechen. Wäre es nicht wesentlich einfacher, die Bahnen durch technische Lösungen selbstständig fahren zu lassen? So könnte man doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn man hätte zum einen mit Sicherheit langfristig gesehen Kostenersparnis und stände zum anderen nicht mehr vor dem Problem, ausgebildete Nachwuchskräfte auftreiben zu müssen, denn nur wenige wollen heutzutage noch den Beruf des Lokführers ausüben.
Eisenbahn ist hochreglementiert, damit ja nichts passiert im Eisenbahnverkehr. Ne? Und ich glaube, das sind auch so die Hürden, warum man jetzt nicht Hurra schreit, wir fahren autonom. Vom Prinzip her ganz einfach, wir haben eine Schiene, man spricht ja bei Schiene immer von Trassen. Trassen sind Bereiche von A nach B, die für eine bestimmte Zeit bezahlt sind und dann darf nur diese eine Fahrzeuge rein. Selbst wenn man jetzt sagen würde, die KI würde jetzt fälschlicherweise reinfahren in das Signal, würde das eine Zwangsbremsung kriegen.
Wir merken schon, dass es nicht so leicht ist, Änderungen im Bahngeschäft durchzusetzen. Vieles ist streng reglementiert. Natürlich ist es wichtig, ein Transportmittel, das viele Menschen befördert, mit hohen Sicherheitsstandards zu versehen. Das sehe ich ein. Aber es sollte doch zumindest möglich sein, neue technische Ideen von gesellschaftlichem Nutzen zu erforschen und versuchsweise zu testen. Eben auch hier. Etwas von vornherein gleich auszuschließen, scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, zumal das Bahnfahren und andere zum Pkw alternative Verkehrsmittel aufgrund der geforderten Verkehrswende doch aktuell eigentlich in aller Munde sind. Wäre es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, das Streckennetz der Schienen weiter auszubauen oder zumindest die noch vorhandenen Stücke zu reaktivieren?
Man hat ja so viele Strecken stillgelegt und vor allem Verladebahnhöfe zurückgebaut. Man muss ja auch die Waren von Lkw auf die Schiene bekommen. Mhm. Da fährst du ja nicht hier einfach an eine Schiene ran und hebst den darüber. Ne? Da brauchst du eine Verladestation, wo man das machen kann. Und da wurden so Tausende davon zurückgebaut von der Deutschen Bahn. Die ganzen Anschlussgleise in die ländlichen Regionen wurden ja ganz viele schon stillgelegt. Wenn wie zum Beispiel so ein Streckennetzbetreiber wie die Regioinfra, wenn die das nicht alle übernommen hätten, dann würde hier nicht eine Eisenbahn mehr fahren hinter Küritz. Ne? Dann hätten die das alles stillgelegt. In Mecklenburg, die ganze Infrastruktur, die wäre alles schon tot. Ne? Und dann sowas wieder zu reaktivieren, ist mit so viel Aufwand verbunden und kostet so viel Geld, das hätte man sich auch sparen können.
Wie wäre es mit einer Reaktivierung bestimmter Strecken, zum Beispiel zumindest zwischen den Städten, wenn man die kleinen Ortschaften mal außer Acht lässt?
Ja, das ist sicherlich auch eine Frage der Taktung. Ne? Wenn ich am Tag nur die Möglichkeit habe, um 8 einmal rauszufahren und um 16 Uhr wieder zurückzukommen, würde es mir schon schwerer fallen zu überlegen, fährt er aber nachher jede Stunde oder alle 2 Stunden, überlege ich vielleicht doch, dass ich nur noch wenigstens mit dem Pkw ranfahre, dann umsteige.
Okay. Mobilität im ländlichen Raum, schwieriger als gedacht. Die Lösung war bisher noch nicht dabei. Allmählich schleicht sich bei mir die Frage ein, ob es überhaupt sinnvoll ist, den Erhalt der Eisenbahnstrecken zu fördern. Die Lage scheint misslicher zu sein, als ich dachte. Der Verlust durch den Rückbau von tausenden Schienenkilometern erscheint mir plötzlich irreparabel und war mir auch anfangs, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst. Wenn man aber überlegt, wie die Zukunft aussehen könnte, hätten wir ein intaktes und relativ weitreichendes Streckennetz, wird einem doch anders. Am besten wäre es natürlich noch mit einer zuverlässigen Technik versehen, die Zugausfälle und Verspätungen weitestgehend ausschließt. Ja, dann wäre es ja nur logisch, dass mehr Menschen auf das Bahnfahren umsteigen und zum Beispiel Containergüter auf Trassen transportiert werden, statt unsere Straßen zu verstopfen. Aber liegt es denn jetzt, ich sag mal, nur am politischen Willen und damit der finanziellen Förderung? Diese Frage möchte ich zunächst einmal unbeantwortet lassen. Vielleicht finden wir später noch eine Antwort, denn die Besichtigung der Leitstelle, dem Herzen des täglichen Geschehens auf der Schiene, steht nun auf dem Programm.
Die Leitstelle ist halt dafür zuständig, dass der Bahnbetrieb draußen reibungslos läuft. Zum Großteil sind es Dispositionssachen. Ne? Muss ein Fahrzeug in die Werkstatt überführt werden? Oder es muss immer jemand auch freigeben, dass man in die Trasse reinfahren kann.
Aha, sehr interessant, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Auf mehreren Bildschirmen wird hier das Fahrgeschehen auf die Minute genau überwacht und sofort gehandelt, sollte es zu technischen Störungen oder Besonderheiten während der Fahrt kommen. Unter der Leitstelle eines Bahnunternehmens hatten wir uns zwar einen viel größeren Raum mit in allen Farben blinkenden Knöpfen und Hebeln vorgestellt und unzähligen Personen, die alle Nase lang klingelnde Telefonhörer entgegennehmen. Doch wenn man sich es recht überlegt, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass es ruhig ist. Denn das heißt, alles klappt, keine Unfälle oder Störungen. Der Geschäftsführer der Regio Infra stößt zu uns, Herr Tino Hahn. Wir kommen ins Gespräch und ziemlich direkt wird schon einer der Knackpunkte angesprochen.
Lohnt sich der Halt des ländlichen Raums?
Was sind die Hürden eines Bahnunternehmens wie Ihrem?
Na, wir haben Schwierigkeiten, Fahrzeuge zu finden, werden ja keine Fahrzeuge mehr hergestellt für den ländlichen Raum. Also das ist auch einer der Industriefehler, die sie gemacht haben, vor 20 Jahren schon. Dass sie keine kleineren Bahnfahrzeuge mehr gebaut haben. Die entwickeln nur Fahrzeuge, die jetzt ab 2 Millionen aufwärts kosten und nicht mehr kleinere Schienenbusse. Wir gucken in ganz Europa, ob diese Fahrzeuge noch irgendwo verkauft werden. Überall, wo die Verkehrsverträge auslaufen, die Fahrzeuge sollen abgestoßen werden, kaufen wir die. Wir haben jetzt gerade wieder so ein Paket mit 10 Fahrzeugen in der Mache. Da gehören Ersatzteile dazu, da gehören am Ende Elektronik, auch wieder Software dazu. Das ist ein Problem.
Wenn man nun eine Politikänderung für den ländlichen Raum erreicht, die den Schienenverkehr fördert, ist es also nicht alleine damit getan, Strecken zu reaktivieren. Es gehört viel mehr dazu. Sehen wir das richtig?
Ja, also gehört ich sag mal, eine Gesamtstrategie dazu, wirklich auch zu sagen, Mittelzentren, Grundzentren binden wir wieder mit, die Bahn, genau. Mit der Bahn an. Richtig. Wir führen gekonnt, ich sag mal, auf die Schnittstellen den Rufbus oder die Buslinien zu. Das ist ja auch so ein Thema bei unseren Bahn. Und man versucht das Ganze auch zu vermarkten. Und dann hängt aber natürlich nicht nur dran, da fährt eine Eisenbahn hin, sondern da wird der Wohnraum entwickelt. Also wir haben ja jetzt gerade hier so die Anbindung nach Berlin oder nach Hamburg aus Mecklenburg raus. Wie schnell fahre ich, wie oft fahre ich, komme ich abends auch bei Spätveranstaltungen noch nach Hause. Also dieser ganze die Fahrplangestaltung spielt eine Rolle. Und der feste Wille, dass ich doch erstmal bezahle, bis sich das alles wieder einläuft. Wir haben ja jetzt im Grunde 20, 30 Jahre lang Porzellan kaputtgeschlagen. Und jetzt muss ich erstmal wieder alles heile machen. Also wenn man sich auch, ich sag mal, das Gesamtsystem Bahn anguckt. Wenn wir versuchen ja hier als kleines gallische Dorf irgendwo noch die Fahne hochzuhalten und zu sagen, wir schaffen
das. Da fällt mir ein, dass das Unternehmen doch auf einer recht ungewöhnlichen Anfangsidee aufbaut. Wer kommt einfach mal so auf die Idee, ein Bahnunternehmen im ländlichen Raum zu gründen?
Ja, also ich würde sagen, da hat einer mal eine ganz mutige Idee gehabt, unser großer Chef vor 20 Jahren, 96, und hat gesagt, probiert das einfach aus.
Der erstmal nur die kleine Strecke gefahren ist.
Hier, Prinzfeld-Pudlitz, sollte abgestellt werden, hat er gesagt, ich mache ein bisschen mehr, ich hole mir einen alten Triebwagen, den es noch gab, und biete noch eine Zeitung und Kaffee und Kuchen an, und dann fanden die Leute toll.
Es sollte also grundsätzlich erst einmal ein Zeichen gesetzt werden. Es war spürbar, dass die Bahn bleibt und die damit verbundenen Dörfer wurden nicht einfach abgehängt und in die Ecke gestellt wie ein alter, unbrauchbarer Waggon. Hier ging es nicht etwa um den wirtschaftlichen Nutzen, sondern darum, die Zeitgeschichte, die Kultur der Gegend und natürlich auch die Mobilität der Bürger zu bewahren. Mit Zeitung und Kaffee wurde zudem ein weiterer kleiner Anreiz geschaffen, die Bahn zu nutzen. Aber vielmehr das Erlebnis der Bahnfahrt als solcher wertzuschätzen und zu genießen. Beim Bahnfahren geht es also um viel mehr als nur von A nach B zu gelangen. Es steckt außerdem eine große Portion Mut hinter einem solchen Schritt. Das Engagement einer einzelnen Person kam mehreren Gemeinden zugute und hat sich, wie man sieht, zu einer ansehnlichen Geschäftsstrategie entwickelt.
Durch diesen Willen, die Eisenbahn zu privatisieren oder den Markt zu privatisieren, gab es hier halt Wettbewerb. Jetzt haben wir so 75% Deutsche Bahn, 25% Dritte. Wir waren ganz als Erster dabei. Beim Güterverkehr ist es anders, da sind es 50% Deutsche Bahn, 50% Private.
Mit zunehmender Größe des Unternehmens, der Übernahme mehrerer Streckenabschnitte, dem Kauf von Fahrzeugen und allem, was damit zusammenhängt, muss man aber sehr wohl wirtschaften. Welchen Problemen stehen Sie hier gegenüber?
Hier beim öffentlichen Nahverkehr, egal ob Bus oder Bahn, muss der Landkreis, das Land oder die Bundesregierung einen Masterplan haben. Und wenn der Güterverkehr so laufen würde, wie er mal gelaufen ist, von der Straße auf die Schiene und würde mehr auf der Schiene laufen, hätten wir beim Personenverkehr nicht so einen hohen Kosten für die Infrastruktur. Das hängt alles zusammen.
Wir hören uns an, was Herr Hahn zum Thema Verkehrswende zu sagen hat.
Das geht jetzt los, aber seit 20 Jahren reden sie darüber. Und jetzt leiten sie ein, erste Effekte haben sie jetzt gemacht, die haben jetzt die Trassenpreishalbierung für den Güterverkehr beschlossen. Also ich sag mal von 3,50 Euro pro Kilometer oder 5 Euro auf 2,50 Euro. Also jeder, der auf der Trasse fährt, kriegt die Hälfte wieder.
Wie sieht die Zukunft Ihres Unternehmens aus?
Also wir wandeln uns gerade von einem reinen Güterverkehrsunternehmen, was von A nach B fährt, zu einem Gesamtlogistiker. Wir holen den Container am Werktor ab, laden den um, weil die Umladung ist auch wichtig, diesen Zwischenlager, und fahren den mit der Bahn dann dahin, wo er hin muss. Da verdienen wir dann noch mit der gesamten Logistik.
Wie animiere ich Leute eigentlich, mehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu fahren? Sie haben sich ja mit Sicherheit schon lange genug mit dem Thema befasst, um eigene Ideen entwickeln zu können.
Indem ich vernünftige Takte baue, indem ich auch spät und früh nach Hause komme und indem ich aber auch sage, steigt mal ein, lasst mal ein Auto stehen. Und wenn ich das machen würde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in 5 Jahren von unserer 40-50% Mobilität, sag ich mal, die wir auf der Straße haben, bestimmt 10-20% auf den ÖPNV kriegen. Also ich rede auch über den Bus. Also jetzt kriege ich zur Zeit auf den Trip kostenloser ÖPNV, weil das würde, glaube ich, die Verkehrswende hier beschleunigen. Und wir haben Angebote platziert. Wir haben gesagt, okay, wir kommen auch erstmal mit weniger Geld aus, lasst uns erstmal Eisenbahn weiterfahren. Und dann gucken wir mal, vielleicht wechselt sich die politische Richtung. Vor 3-4 Jahren haben wir gesagt, wir fahren fast zu dem Geld, wie der Bus fährt. Wir verdienen kein Geld mehr auf der Schiene, wir fahren an der Verschleißgrenze, wir machen nichts mehr. Wir fahren erstmal weiter.
Zu guter Letzt stellt uns Herr Hahn ein Konzept vor, das in Plau am See die Touristen erfreut und nach einer Umstellung der Kostenlage sogar mehr denn je genutzt wird.
Unser Chef, unser großer Eigentümer war in London, in Dresden, hat gesagt, die fahren da mit einem Mit Hauptbahn und Off-Bus, das muss hier im ländlichen Raum auch gehen. Mach doch mal. Du hast doch eine Buslizenz. Also und dann haben wir angefangen, mit so einem Cabrio-Bus in den Blauen See zu fahren. Es gibt faktisch keine öffentliche Linie, die um den See fährt. Wir sind dann angefangen mit diesem Bus, sind jetzt seit 9 Jahren unterwegs. Und jetzt haben wir letztes Jahr das erste Mal einen Zuschuss gekriegt von Flau. Flau hat gesagt, das ist jetzt gerade so ein Riesenthema im ländlichen Raum, Kuhtaxe finanzierte Verkehr. Haben dann gesagt, ja, wir als Flau, wir haben auch da eine Kuhtaxe genommen, wir geben euch 60.000 Euro und dann dürfen aber alle Gäste umsonst mitfahren. Und dann haben wir von 7.000 Gästen, die wir im Jahr befördert haben, 14.000 verdoppelt. Nur weil kostenlos. Verdeckt kostenlos. Also man muss ja immer sagen, wo kommt dein Geld her. Und deswegen meine ich jetzt so, wenn die Leute nicht mehr nachdenken müssen, kaufe ich mir ein Ticket. 40.000 Gäste, jetzt platzen wir aus alle Meter, da reicht der Bus schon nicht mehr aus. Wir müssen schon Leute stehen, dann brauchen wir schon einen zweiten Bus. Und das halte ich für erfolgreich.
Wow, das war echt spannend. Besonders gut finde ich das Tourismuskonzept mit den kleineren Bussen eigentlich deswegen, weil es doch eine Perspektive für die generelle Aufrechterhaltung der Mobilität im ländlichen Raum sein könnte. Da, wo momentan Stillstand herrscht, wäre es auf jeden Fall effizienter, kleinere Busse für die geringe Anzahl der Passagiere zu verwenden, statt große Linienbusse fahren zu lassen. Die kleinen funktionieren ja auch mehr oder weniger auf Abruf, also genau die Flexibilität, der man ein Stück weit näher kommen will. Da könnte man jetzt natürlich sagen, gut, Taxi ist ja im Prinzip das Gleiche. Aber wenn die kleinen Busse dann eventuell günstiger sind, da sie als ÖPNV bezuschusst würden, gar nicht mal so schlecht. Wir haben viele interessante Ansätze gehört und wollen uns nun noch einmal konkreter mit unseren Fragestellungen beschäftigen. Die Reaktivierung des Streckennetzes im ländlichen Raum und die damit verbundenen Investitionen sind meiner Meinung nach in erster Linie politikabhängig, da es wenig Sinn macht, in mühseliger Kleinstarbeit mehr oder weniger der Einzige zu sein, der tapfer die Fahne hochhält, wo auf der anderen Seite Rückbau verordnet wird. Durch eine klare Linie, das Aufzeigen, dass man an einem Strang zieht, kann das Projekt Erhalt und Wiederaufbau eines besseren Schienenverkehrs erfolgreich umgesetzt werden. Hat man dann also ein verbessertes Netz, das mehr Verbindungen und gegebenenfalls ein schnelleres Erreichen des Ziels ermöglicht, bietet man dem Bürger grundsätzlich eine attraktive Alternative zum Autofahren. Wobei auch klar ist, dass ein Auto im ländlichen Raum dennoch unabdingbar ist. Aber einige Streckenkilometer könnten so doch auf die stauunabhängige Schiene fallen. Der Ansatz, die Tickets auch noch kostenlos, also im Sinne von versteckt kostenlos, anzubieten, schafft einen noch größeren Anreiz, doch das Auto stehen zu lassen. Ein großer Schritt Richtung Verkehrswende. Letztendlich hängt es natürlich immer noch von der individuellen Person ab. Gebe ich einen Teil meiner Flexibilität ab, indem ich mich an die Fahrzeiten und Streckenvorgaben der Bahn anpasse? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich auf alle Fälle in Frage kommt, wenn die Verbindungen eben breitflächiger sind und eine Kostenersparnis oder gar ein kostenloses Angebot möglich wäre. Die Städte sind meist ohnehin überfüllt, ich brauche mich nicht mehr auf die Parkplatzsuche begeben und diesen dann auch noch teuer bezahlen. Die Mobilität der Zukunft im ländlichen Raum kann jetzt beeinflusst werden, besonders im Hinblick auf den feststellbaren Landtrend. Das heißt, die Personen, die sich für die Rückkehr bzw. den Aufbau einer Existenz auf dem Land entscheiden, werfen mit Sicherheit einen Blick auf die infrastrukturelle Anbindung. Und dazu gehört eben auch der öffentliche Personennahverkehr. In der Anfangsgeschichte des Bahnunternehmens Regio Infra steckt zudem eine wesentliche Botschaft: die Wertschätzung der Bevölkerung ländlicher Gemeinden. Es ist egal, ob nun 500 oder 150 Personen am Tag mit der Bahn fahren. Eine Aufrechterhaltung dieser geschichtlichen Verbindungsachsen sollte indiskutabel sein. Jetzt ist der Zeitpunkt, ein Risiko einzugehen, das sich mit Blick auf die spürbare Windrichtung landwärts in Zukunft lohnen wird. Springst du auch auf den Zug auf? Ich hoffe, unsere Reise zu dem Bahnunternehmen Regio Infra konnte dir einen kleinen Einblick in die aktuelle Lage und die möglichen Zukunftsperspektiven des Eisenbahnfahrens im ländlichen Raum geben. Mein Name ist Emily McCracken und ich bedanke mich, dass du mich auf meiner Reise übers Land begleitet hast. Sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Tatort Land, der Podcast, der sich mit Menschen und Orten auf dem Land beschäftigt, die geniale Ideen in die Tat umsetzen und damit erstaunliche Kettenreaktionen auslösen. Bis denne!